Deutschlandfunk, der Tag.
Wir sind hier an diesem Freitag am Ende einer Woche, die so einiges in der deutschen Politik über den Haufen geworfen hat. Vielen bleibt vermutlich noch dieser eine O-Ton von Robert Habeck im Ohr.
Das muss man so klar sagen, wir werden dadurch ärmer werden.
Ein Wirtschaftsminister also, der uns warnt, dass wir ärmer werden durch den Krieg in der Ukraine und die Folgen. Stefan Detjen hat mir heute gesagt, dass dieser Satz...
Wir werden dadurch ärmer werden.
Dass dieser Satz vermutlich noch lange nachhallen wird. Mit Stefan habe ich heute gesprochen über die deutschen Antworten auf die aktuelle Gaskrise und auch über die Nervosität in dieser ja immer noch ziemlich jungen Ampelkoalition. Also, Stefan aus Berlin, hier gleich unser erster Take. Außerdem heute zu Gast bei uns Volker Findhammer, unser Experte für Corona-Politik. Der erklärt uns, wie das in Deutschland aussehen wird ab morgen, Samstag, in Geschäften, in Schulen und in Bussen und Bahnen, wenn die allermeisten Corona-Maßnahmen wegfallen. Und mit ihm habe ich natürlich auch über eine allgemeine Impfpflicht gesprochen, über die unterschiedlichen Vorschläge. Soll ja kommende Woche der Bundestag abstimmen. So ist zumindest der Plan. Hören wir alles heute, wie gesagt, an diesem Freitag, dem 1. April. Und nein, wir hier bei der Tag machen immer noch keine Scherze. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, wir sind da am Ende einer wirklich ereignisreichen Woche und wollen das mal Revue passieren lassen mit Stefan Detjen in Berlin. Hallo Stefan.
Hallo Tobias.
Stefan, wie würdest du das sagen? Was für eine Stimmung herrscht da gerade in Berlin?
Tja, zunächst mal würde ich sagen, es ist kalt, auch hier in Berlin, der Temperatursturz. Und wer sich dran gehalten hat und gesagt hat, jetzt probieren wir das mal alle mit dem Gas- und Energiesparen und drehen die Heizung nicht auf, der kriegt eine Ahnung davon, wie das ist. Und das passt vielleicht in diese Stimmung hinein, wo man sich auf was einstellt, was da kommen könnte. Und niemand weiß so genau, was das ist. Denn das ist auch das, was ich in der Politik gerade erlebe, dass da großes Rätselraten herrscht. Was will der Putin nun wirklich? Was bedeutet genau dieses ominöse Dekret, nach dem Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen seien künftig? Wie verhält sich das zu den Sanktionen? Und wir hören ganz, ganz viel, auch vorhin jetzt hier in der Regierungspressekonferenz, dass Fragen nicht beantwortet werden, immer wieder mit dem Hinweis, wir wollen nicht spekulieren. Und das heißt dann übersetzt, wir wissen es eigentlich selber auch nicht so genau.
Kannst du uns das mit diesem Dekret vielleicht einmal kurz erklären? Also Putin sagt, wer künftig Gas haben will, der muss die Beträge an die Gazprombank überweisen und die wechselt das Ganze dann in Rubel um. Was ist da der Unterschied zum bisherigen Vorgehen beim Bezahlen von russischem Gas?
Ja, das ist ja bisher auch so, dass die Preise für das Gas an die Gazprombank bezahlt werden. Diese Gazprombank mit Sitz in Luxemburg, die ist deswegen von den Sanktionen ausgenommen worden, damit man diese Geschäfte weiter abwickeln kann. Und jetzt muss man dazu sagen, da ist auch nach meiner Wahrnehmung von den, ich sag mal, westlichen Regierungen einiges an Verwirrspiel, wenn immer gesagt wird, wir sind vertragstreu. Die Verträge sind ja geschlossen mit privaten Unternehmen, die bezahlen. Das sind die Energieversorgungsunternehmen, entweder nationale oder eine Vielfalt von Gasversorgern, die das Gas kaufen. Die haben die Verträge abgeschlossen mit Russland. Bisher ist das so gewesen, dass Gazprom dann schon jetzt verpflichtet worden ist, einen Teil, nämlich 80% der Einnahmen, die sie bekommen, in Rubel umzutauschen. Und das soll offenbar jetzt vollständig geschehen. Wie das allerdings funktioniert und wie das funktionieren soll, da herrscht wirklich im Augenblick das Rätselraten. Offenbar ist es auch so, dass in diesem Dekret, soweit ich das mir habe erklären lassen, dass da zunächst nur Aufträge drin sind, dass die russische Staatsbank und die Gazprombank das regeln sollen. Offenbar, indem Befugnisse der Staatsbank auf diese private Gazprombank übertragen werden, nämlich eben diese Konversion vorzunehmen. Das ist ja nicht so, dass die Gazprombank zu einer anderen Bank gehen kann und wie am Schalter sozusagen die Euro, die sie bekommt, in Rubel wechseln kann. Das würde mit dem Sanktionssystem nicht funktionieren, sondern, so wie ich das verstehe, ist eine mögliche Idee dahinter, dass die Gazprombank dann mit der Autorität einer russischen Staatsbank die Euros, die sie hat, in Rubel umdeklariert. Also ganz einfach verstanden, indem sie sozusagen Stempel drauf tun und auf die Euronote draufstempeln, ist jetzt Rubel. entscheidet Gazprom Bank. Das wäre sozusagen eine Methode. Aber wie genau, da herrscht auch hier, wie gesagt, im Augenblick Rätselraten.
Kann es sein, dass Putin hier einfach den Westen wieder mal vorführen will und ihm sagen will, hier, ihr wollt nicht in Rubel bezahlen, also gebe ich euch einen Weg, in dem ihr in Euro bezahlen könnt, aber letztendlich zahlt ihr dann doch in Rubel.
Ja, natürlich. Das ist das, was er versucht. Denn wir haben das ja zum Beispiel in dem langen Fernsehinterview, das der Bundeskanzler, das Olaf Scholz, in der ARD bei Anne Will gegeben hat am Wochenende, hat er das ja sehr dezidiert gesagt, auf die als eine Verteidigungsstrategie gegenüber den Vorwürfen, mit denen er hier konfrontiert ist, nämlich, dass wir mit den Bezahlung der Gaslieferung Putins Kriegskasse füllen. Und da war seine Antwort ja, der bekommt das ja in Euro und Dollar und mit denen kann er wegen der Sanktionen überhaupt nichts anfangen. Das war sozusagen das Bild, das da gezeichnet wurde. Dieses ganze schöne Devisengeld liegt da jetzt in Russland irgendwo rum, das bekommen die, aber sie können nichts damit machen. Und da hat offenbar auch in Russland ja dann im Kreml das Nachdenken angesetzt, ja, wie können wir das denn machen? Mit kreativer Buchführung, mit Tricks oder eben indem die Gazprom-Bank da autorisiert wird, wie auch immer, dann da eine Konversion vorzunehmen.
Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass Deutschland und die anderen westlichen Staaten sagen, da machen wir nicht mit, dann wollen wir lieber auf russisches Gas verzichten?
Die westlichen Staaten, das ist sehr klar, die werden das nicht tun, vor allen Dingen nicht geschlossen. Ich komme gerade aus einem Gespräch in der österreichischen Botschaft mit dem österreichischen Bundeskanzler Nehammer, der da ein Pressegespräch gemacht hat. Der ist gerade in Berlin, hat gestern den Bundeskanzler getroffen, jetzt den Wirtschafts- und Energieminister, Klimaminister Habeck getroffen hat. Und der hat sehr deutlich gemacht, dass das für Österreich gar nicht geht, im Augenblick vollständig auf russisches Gas zu verzichten. Die haben früher als manche anderen Länder vollständig auf russische Kohle- und Öllieferungen verzichtet. Aber die Abhängigkeit Österreichs und auch anderer EU-Länder vom russischen Gas ist noch höher als die Deutschlands. Und die machen sehr, sehr klar, dass das für sie im Moment überhaupt nicht geht. Nicht nur, weil sie nicht wollen, sondern weil für die auch es noch schwieriger wäre, etwa eine Ersetzung, eine Substitution des russischen Erdgases durch LNG-Gas vorzunehmen. Denn da kommen dann die massiven Transportprobleme. Österreich ist da gar nicht so an die Leitungsnetze angebunden. Das heißt, das würde da überhaupt nicht hinkommen. Wenn wir jetzt hier sagen, wir bauen hier Terminals, dann ist das schwierig genug, das in Deutschland zu verteilen. Nach Österreich käme das erstmal gar nicht so einfach.
Und wie sieht das in der Bundesregierung aus?
Ja, in der Bundesregierung im Moment eben wird ziemlich dicht gemacht. Es ist klar, dass die sich darauf einstellt, dass wir lange darüber geredet haben, ist das die Bundesregierung, die einen vollständigen Boykott beschließt. Das ist die innenpolitische Diskussion, auch eine Diskussion, die ja interessant auch zwischen Wirtschaftswissenschaftlern konkurrieren, mit ganz unterschiedlichen Einschätzungen, unterschiedlichen Gutachten geführt wird. Ist das möglich? Welche Konsequenzen würde das haben? Wie schwer würde das die deutsche Volkswirtschaft treffen? Würde es zu einer vollständigen Lähmung der industriellen Produktion führen? Oder ist das vergleichbar mit Einschnitten, die wir früher hatten in der Corona-Krise oder durch Chipmängel oder was auch immer man da als Vergleichsmaßstäbe angeführt hat? Also diese Diskussion läuft und jetzt sind wir aber natürlich damit konfrontiert, dass das möglicherweise gar nicht in, ich sag, unserer Hand liegt, also in der Hand nationaler Politik, einen solchen Boykott zu verhängen, sondern dass man tatsächlich sich nicht mehr sicher ist, ob Putin das Gas weiter liefert. Und das muss man sagen, das ist natürlich auch ein Haltungswechsel, denn über Jahre in der Diskussion, auch über Nord Stream 2, und die Diskussion über die Abhängigkeit von russischem Gas haben wir hier immer gehört, Russland ist vertragstreu. Russland hat auch in schweren Krisen, in Verwerfungen immer geliefert. Und das ist deutlich spürbar, dass diese Sicherheit geschwunden ist.
Stefan, ich habe jetzt gestern bei Maybrit Illner war's. Da habe ich eine Einschätzung gehört, über die denke ich seitdem nach. Die geht ungefähr so, dass sich in Berlin sowieso alle darüber im Klaren sind, dass früher oder später der Gasstopp kommt, dass sozusagen der Lieferstopp kommt. Offen ist nur die Frage, von wem die Initiative ausgeht. Ob Russland sagt, wir liefern nicht mehr oder ob Berlin sagt, wir wollen nicht mehr. Und in Berlin schreckt man so ein bisschen davor zurück, das zu sagen, weil man dann Angst hat, dann kommt es zu großen Protesten vor dem Kanzleramt. Was hältst du von dieser Einschätzung?
Ich glaube nicht, dass ich das generalisieren würde, sondern du kriegst ja unterschiedliche Einschätzungen zurzeit, wenn man mit Leuten spricht. Die Einschätzung, der Gasstopp kommt sowieso. Wer mir das sagen würde, würde, glaube ich, eine Gewissheit vorspiegeln, die hier niemand im Moment hat. Die Unsicherheit ist flächendeckend. Und die Konsequenzen, da sehen wir natürlich schon geradezu eine Lagerbildung, sowohl politisch als auch eben, wie eben geschildert, in den Wissenschaften. Und politisch ist das ganz klar, da gibt es ein paar Industrieverbände, die sagen, das wäre für uns nicht verkraftbar, allen voran die chemische Industrie, die immer wieder darauf hinweist, wir liefern so viel Grundstoffe für die industrielle Produktion in Deutschland zu, wenn das ausfallen würde, hätte das so weitreichende Konsequenzen, die kann man gar nicht so einfach vorher berechnen. Düngemittel, industrielle Kunststoffe und so weiter. So viel würde dann betroffen sein, dass weite Teile der deutschen Wirtschaft zusammenbrechen würden. Das Gleiche hören wir von den Gewerkschaften. Und diese Position hat sich ja auch die Bundesregierung zunächst mal zu eigen gemacht, indem sie gesagt hat, das hätte so schwere volkswirtschaftliche Verwerfungen, das würden wir nicht verkraften. Das war die Haltung der Bundesregierung, ob die Bestand hat, da bin ich mir nicht sicher.
Jetzt kommt, wenn wir über Volkswirtschaft reden, ja noch einiges anderes dazu. Da sind die Preissteigerungen, haben wir diese Woche auch gehört, 7,3% plus. Und dazu dann die Warnungen vor einer drohenden Rezession. Was ist denn dein Eindruck? Wie gut ist diese Ampelkoalition, ja immer noch relativ frisch im Amt, wie gut ist die vorbereitet auf diese Krise?
Ja, das werden wir auch erst in der Praxis sehen. Keine Regierung kann auf sowas vorbereitet sein, wirklich. Das ist der Praxistest, vor dem nicht nur die Regierung, sondern die gesamte Gesellschaft jetzt steht. Da werden wir ja alle, auch was Diskursfähigkeit in der Gesellschaft angeht, werden wir unter einen Stresstest gestellt, den wir in dieser Form so auch noch nicht erlebt haben. Worauf ist die Bundesregierung vorbereitet? Du hast gesagt Rezession. Ja, ich glaube, natürlich stellt man sich jetzt darauf ein. Das gibt nochmal ganz schwere konjunkturelle Auswirkungen. Das haben wir auch gehört in der Frühjahrsprognose der Wirtschaftsforschungsinstitute, die in dieser Woche vorgestellt worden ist. Das wird nochmal Dimensionen annehmen, möglicherweise wie in der Corona-Krise. Keiner kann ausschließen, dass das noch härtere Auswirkungen haben wird. Und ein Satz, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, der vielleicht noch gar nicht den Nachhall gehabt hat, den er nach meiner Auffassung verdient, ist der fast beiläufig gesagte Satz von Robert Habeck in einem seiner Fernsehinterviews in dieser Woche: Wir werden alle ärmer werden. Das muss man sich mal vorstellen. Der deutsche Bundeswirtschaftsminister, der Mann, der im Amt Ludwig Erhards ist. Und seit Ludwig Erhards war der Wirtschaftsminister sozusagen immer der Garant von Wohlstand für alle, ständigen Wachstums. Der Wirtschaftsminister sagt jetzt, wir werden alle ärmer werden. Das habe ich so noch nie gehört. Mhm. Von einem Regierungsvertreter.
Ja. Stefan, jetzt müssen wir hier zu einem Ende kommen. Hast du nicht vielleicht noch einen Satz, der dieses Ende ein bisschen positiver stimmen kann? Ich will dieses Gespräch nicht so aufhören.
Es wird wärmer werden. Das Frühjahr kommt.
Okay, gut.
Dann und Radio auch funktioniert ohne Gas.
Stimmt.
Soweit ich weiß. Ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber ich glaube, es funktioniert auch ohne russisches Gas.
Und wir bleiben noch ein bisschen bei guten Nachrichten in schwierigen Zeiten. Ab morgen, 2. April, fallen ja die allermeisten Corona-Regeln weg. Und ich weiß natürlich auch, es gibt viele, die das gar nicht gut finden, die diesen Schritt für völlig verfrüht halten. Und auch dafür gibt es ja gute Gründe. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Volker Fintamer gesprochen, unserem Corona-Politik-Watcher. Erstmal die Bitte an Volker, bitte noch einmal ganz kurz erklären, was ändert sich ab dem 2. April?
Ja, mit dem Datum ist das so eine Sache. Heute haben wir den 1. April, da macht man ja gerne die April-Scherze. Aber es ist hier gar nicht so leicht, denn seit heute gelten beispielsweise in Berlin schon die neuen Regelungen. Morgen folgen dann Bremen und Hessen und am Sonntag die meisten anderen Bundesländer, mit der Ausnahme Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, die ja die strengeren Regeln noch mal verlängert haben. Und dann gilt nicht der Freedom Day, wie das die FDP ja immer wieder propagiert hat, sondern dann gelten die Basisschutzmaßnahmen. Das ist ja das neue Zauberwort in diesen Tagen. Also, das ist dann die Maskenpflicht in Arztpraxen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen und auch im öffentlichen Nahverkehr. Und das war's dann schon, Tobias. Danach kann man gucken, wo man sie freiwillig noch aufnimmt. Der Justizminister Marco Buschmann hat heute nochmal an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger appelliert. Also immer da, wo es kritische Situationen gibt, die Masken nochmal aufzusetzen. Aber durchgängige Pflichten gibt es dann nicht mehr. Das kann dann je nach Hausrecht in Geschäften und anderswo noch entschieden werden. Aber ich war am vergangenen Wochenende in Brüssel auf dem EU-Gipfel und in der Stadt beispielsweise, da ist die Maskenpflicht schon gefallen vor einer Woche und da konnte man sehr schnell erleben, wie schnell die Masken dann tatsächlich auch aus den Gesichtern verschwinden.
Was sagen denn die Geschäftsinhaber in Deutschland dazu? Gibt es da irgendwelche Marschrichtungen oder vielleicht größere Ladenketten, die schon gesagt haben, wir wollen es aber beibehalten oder wir wollen eine Empfehlung aussprechen?
Ja, auch da ist es dann mit der Eigenverantwortung schwierig. Also da gibt es wohl eine gewisse Säuernis. Ich glaube, der Handelsverbandchef Stefan Gent hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Unternehmen dürfen hier nicht mutwillig in die Rolle des Ersatzgesetzgebers gedrängt werden. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach verweist ja immer auf das Hausrecht der Geschäfte. Die sagen können, also wir bestehen hier doch auf eine Maskenpflicht. Einige tun das auch, aber die meisten Großen tun es offenbar nicht. Da müsste man jetzt wirklich eine genaue Liste aufstellen, wer sich noch daran halten will und wer nicht, weil sie sagen, wir möchten nicht hier die Rolle des Gesetzgebers tatsächlich einnehmen. Wir möchten nicht in den Streit mit unseren Kunden kommen, ob sie jetzt noch eine Maske tragen müssen oder nicht. Der Verweis auf das Hausrecht ist das eine, aber wenn es da eine bundeseinheitliche Regelung gäbe, wie bislang, wären, glaube ich, viele glücklicher, zumal die Zahlen vom Robert-Koch-Institut im Moment immer noch nicht die besten sind, was die Ausbreitung der Infektion angeht.
Jetzt war dieses Thema aber hier schon mal sehr umstritten, also bis vor einigen Wochen gab es da ja heftige Diskussionen. Neues Infektionsschutzgesetz, Wegfall der Maßnahmen, du hast es gerade geschildert. Mir scheint, hat sich alles etwas beruhigt. Sind mehr oder weniger alle mit dieser neuen Regelung einverstanden?
Naja, ich würde mal sagen, da gibt es so ein gewisses Murren und die Hoffnung, dass es jetzt tatsächlich gut geht und dass der neue Trend, der jetzt auch vom RKI im gestrigen Wochenbericht beschrieben wurde, dass der tatsächlich stimmt. Also, dass die Zahlen wieder rückläufig sind und dass die Infektionen sich nicht mehr in dem Maße ausbreiten, wie wir das in den Tagen zuvor auch erleben konnten und auch, dass die Belegung in den Krankenhäusern wieder deutlich zurückgeht. Aber da muss man schon ein deutliches Aber anfügen, weil man nämlich genauer auf den Wochenbericht schaut, den das RKI gestern Abend veröffentlicht hat, dann geht zwar die 7-Tage-Inzidenz allgemein zurück, aber vor allen Dingen bei den Jüngeren geht sie ganz stark zurück, bei den Älteren noch nicht, da nimmt sie im Gegenteil noch zu. Also bei der gefährdeten Gruppe der über 60-Jährigen und der, die gesundheitlich vorbelastet sind, da nimmt auch die Hospitalisierungsrate zu, da liegt sie gerade bei 17,7, ja, doppelt so hoch oder mehr als doppelt so hoch wie im Rest der Gesellschaft. Das heißt also umgekehrt, es gibt immer noch ein erhebliches Risiko zu erkranken, auch schwer zu erkranken, denn Hospitalisierungsrate bedeutet ja, das sind Menschen, die in die Krankenhäuser müssen. Ob sie dann auf den Intensivstationen landen, ist eine andere Frage. Aber da ist eine medizinische Behandlung notwendig. Da wird Corona nicht so leicht weggesteckt, wie das im Moment in der öffentlichen Wahrnehmung ja vielfach gespiegelt wird. Und dieses Restrisiko bleibt bestehen. Das ist das Risiko, das die Koalition jetzt eingehen muss bei der Frage, geht das Ganze jetzt gut? Gehen die Zahlen weiter zurück? Kann man die Positionen so aufrechterhalten? Oder haben wir es nach Ostern erneut mit einem starken Anstieg zu tun?
Was sagen denn die Virologen da? Ist da irgendetwas möglicherweise vorherzusehen?
Naja, da gibt es eine verhaltene Vorsicht, also und schon auch die Bedenken, dass natürlich mehr Freiheit auch zu mehr Kontakten führt und dass dadurch die Infektionen wieder in die Höhen gehen können. Aber das ist so ein bisschen wie ein Wabonspiel, man weiß es nicht, das sind Spekulationen, die es da gibt. Allerdings haben wir ja auch im letzten Frühjahr gemerkt, dass die Zahlen dann durchaus wieder schnell in die Höhe gehen könnten. Das wird man schlicht abwarten müssen und dann gibt es noch keine Idee, ob und wie schnell die Politik dann darauf erneut reagieren will. Das liegt ja jetzt alles in den Händen der Bundesländer. Der Bund hat sich ja geradezu aus der Verantwortung rausgestohlen und hat die Pflichten jetzt in die Hände der Bundesländer gelegt, die mit den Hotspot-Regelungen reagieren können, aber auch nur landesweit reagieren können, wie das Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg jetzt getan haben. Und das wird ja schon wieder juristisch angezweifelt. Auch die FDP und die AfD wollen ja in Hamburg gegen die Hotspot-Regelung klagen.
Beschreib das nochmal. Die Hotspot-Regelung legt fest, ein Landesparlament muss ein Hotspot erklären, wenn es dort welche Anzeichen genau erkennt.
Ja, maßgeblich ist die Gefährdung des Gesundheitssystems. Und in Mecklenburg-Vorpommern hat man das ja wirklich, man hat alle Landkreise abgefragt und hat gesagt, wie sieht es aus mit den Belastungen im Gesundheitswesen? Und kam zu dem Schluss, dass es in allen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern im Moment so hohe Inzidenzen und auch so hohe Krankenhausbelastungen gibt, dass man diese Hotspot-Regelung für das ganze Land ziehen kann. Der Justizminister verweist immer darauf, dass das eigentlich kein einfacher Schritt sein sollte, weil es muss tatsächlich für alle Landkreise außen auch nachgewiesen werden und juristisch stichhaltig sein, ob man das beibehalten kann. Und insofern darf man jetzt beispielsweise auf das Verfahren in Hamburg schon gespannt sein, ob das nicht von Gerichten auch wieder zurückgenommen wird, weil man zu der Erkenntnis kommt, die ist in einzelnen Stadtbezirken, das war ja der Bereich in Hamburg, dann doch nicht so groß, dass man eine landesweite Hotspot-Regelung ausrufen kann. Aber wie gesagt, dadurch ist die Latte sehr hoch gehängt und man wird schauen müssen, ob die Länder, die beiden, die das im Moment tun, aufrechterhalten können, wobei das Ganze ja nur bis Ende April verlängert wurde, also nicht über einen längeren Zeitraum, sondern noch einmal für 4 Wochen, was von einigen Virologen auch als völlig sinnvoll erachtet wurde. Angesichts der nach wie vor hohen Zahlen hätte man durchaus auch noch so lange warten können.
Okay, wenn jetzt der allgemeine, ich betone mal, der allgemeine Eindruck ist, die Corona-Lage entspannt sich, dann sinkt wahrscheinlich auch die Bereitschaft, die politische Bereitschaft für eine allgemeine Impfpflicht. Ist dieser Zusammenhang korrekt?
Ja, der ist korrekt. Und natürlich kommt da jetzt noch diese aktuelle politische Debatte dazu, die wir jetzt seit gestern ja erleben, dass die allgemeine Impfpflicht offenbar vor dem Scheitern steht, weil bislang nicht mehr als 200 Bundestagsabgeordnete diesen Antrag für die Impfpflicht ab 18 Jahren unterstützt haben. Die Mehrheit ist für keinen der Anträge gesichert, weshalb ja die SPD im Moment und die Ampelkoalitionäre, zumindest die, die eine allgemeine Impfpflicht wollen, im Moment versuchen, sich auf einen Kompromiss zu einer Impfpflicht ab 50 zu verständigen, um die Zahl derjenigen, die das möglicherweise unterstützen können, nochmals zu erhöhen. Nach dem Motto, vielleicht kriegen wir dann wenigstens da eine veritable Mehrheit zusammen. Aber dem steht die Union gegenüber, die im Moment sich relativ unbeweglich zeigt und sagt, wir halten geschlossen an unserem Antrag fest. Und sollte das dazu kommen, dass die Union wirklich geschlossen daran festhält, obwohl es am kommenden Donnerstag ja eigentlich keinen Fraktionszwang geben sollte, sondern eine freie Abstimmung aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dann wäre die allgemeine Impfpflicht in welcher Form auch immer zum Scheitern verurteilt, weil es natürlich auch im Lager der Ampelkoalition noch das der Verweigerer gibt, also rund um Wolfgang Kubicki, die ja gar keine allgemeine Impfpflicht wollen. Also aus der Koalition heraus gibt es nicht keine Mehrheit für eines dieser Modelle. Und wenn man da nicht Abgeordnete der Union hinzugewinnen kann, in ausreichender Zahl, dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt.
Okay, Volker, und da bräuchte ich jetzt mal deine Einschätzung als jemand, der diese ganze Politik, diese Corona-Politik die letzten 2 Jahre verfolgt hat. Wenn das tatsächlich nicht passiert, wenn diese Impfpflicht, an der jetzt so viele Politiker so lange gearbeitet haben, an den unterschiedlichen Entwürfen, wenn das jetzt scheitert, wenn das nicht zustande kommt, wäre das dann ein, ich sag mal, Armutszeugnis?
Naja, es wäre dann zumindest eine politische Blamage für all diejenigen, die das versucht haben. Ob es wirklich am Ende eine Entscheidung wäre, die für die Gesellschaft gesundheitsgefährdend wäre, das lasse ich mal dahingestellt. Wenn man sich die Zahlen nachher genauer anguckt, zwar sind jetzt nur 75 oder knapp 76% aller Bundesbürger geimpft, aber in der Gruppe der Älteren, der über 18-Jährigen und der über 60-Jährigen sind es zusammen fast 90%, die geimpft sind. Die hohe Zahl der Nicht-Geimpften bezieht sich vor allen Dingen auf Kinder und Jugendliche. Und wenn da in dieser Altersgruppe über 18 tatsächlich schon knapp 90% geimpft sind, dann bleibt ja nur noch eine geringe Restgröße von 10% über. Und jetzt wäre die Frage zu beantworten, ob diese 10% der Ungeimpften, ob die noch einmal ein erhebliches Risiko für das Gesundheitssystem im kommenden Herbst darstellen könnten. Wenn man das mit Ja beantwortet, dann würde das natürlich bedeuten, dass die Impfpflicht tatsächlich, dass das eine große Panne und ein großes Versagen der Bundesregierung oder aller Befürworter wäre. Wenn man das mit Nein beantwortet, dann könnte man auch unter Umständen damit leben, dass es keine Impfpflicht gibt, weil all die, die sich impfen lassen haben wollen, haben es ja bislang getan und sind damit eigentlich ausreichend geschützt.
Und all das beruht aber auf der Annahme, dass es bei Omikron bleibt. Wenn wir jetzt im Laufe des Frühjahrs oder Sommers nochmal eine völlig andere, aggressivere Variante bekommen, dann ist das alles hier über den Haufen geworfen.
Ja, dem wäre so, aber da sind die Virologen, ich habe jetzt gerade auch nochmal die Tage den letzten Podcast von Christian Drosten nachgehört, da sind die Virologen im Moment relativ entspannt, weil sie sagen, im Moment deutet sich nicht an, dass es unbedingt zu einer aggressiveren Variante kommt. Was vielleicht dazu führen könnte, ist, dass sich Omikron gerade in China ausbreitet. Wir haben ja auch da schon ganze Städte, die wieder unter Quarantäne gestellt werden. Und da, so Christian Drosten, liegt vielleicht dann doch auch das Potenzial, dass sich durch diese Ausbreitung wieder eine aggressivere Variante entwickelt. Aber auch das sind im Moment alles Spekulationen, die man schlicht abwarten muss und auf die es keine konkrete Antwort gibt.
Volker Fintermer in Berlin. Volker, vielen Dank dir. Danke.
Gerne.
Wir haben es gehört, einige wichtige Entscheidungen in der kommenden Woche. Ab Montag, 17 Uhr, sind auch wir wieder da mit einer neuen Ausgabe von Der Tag. Zum Hören oder runterladen in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und bei allen kleinen und großen Podcast-Portalen. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke fürs Zuhören und danke für jedes Feedback, das wir bekommen unter dertag@deutschlandfunk.de. Ciao.